NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Na, es hätte schlimmer kommen können, wenn es die Revolution nicht gegeben hätte. Dann hätte das Volk weiter in Kellern gelebt und für den Zaren und seine Familie geackert.
Sagt eine Moskauerin über den Sturz des Zaren vor 100 Jahren im März 1917. Im Herbst desselben Jahres folgte ja dann noch die zweite, berühmtere Revolution, Lenins Oktoberrevolution. Aber nicht alle Russen denken so negativ über die Herrschaft der Zaren. Manche verklären sie geradezu, insbesondere die orthodoxe Kirche, die immer im besten Einvernehmen mit den Zaren lebte. In dieser Sendung schauen wir zurück auf das Ende der Romanows vor 100 Jahren und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem geht es hier gleich um die römischen Verträge, mit denen vor 60 Jahren die Europäische Gemeinschaft aus der Taufe gehoben wurde, zunächst mal als Wirtschaftsgemeinschaft. Und ein bisschen Glamour ist auch in der Sendung mit dem Koh-i-Noor, einem der berühmtesten Diamanten der Welt. Er ist Teil der britischen Kronjuwelen. Aber um diesen schönen Klunker gibt es Streit, denn er hat im Lauf der Geschichte so viele Besitzer gehabt, dass man am Schluss gar nicht mehr weiß, wem er gehören soll. Die Europäische Union ist in einer Krise, es kracht im Gebälk. Die Eurozone ist eine Problemzone mit schwierigen Kandidaten wie Griechenland. Gleich in mehreren Ländern regieren Rechtspopulisten oder hoffen, wie in Frankreich, auf den großen Durchbruch. Und dann sind da noch die ganz gewöhnlichen nationalen Egoismen, etwa in der Flüchtlingsfrage. Ist da jemandem zum Feiern zumute? Jetzt, 60 Jahre nach den römischen Verträgen, mit denen dieses Projekt auf den Weg gebracht wurde? Haben wir womöglich über all den politisch-organisatorischen Fragen vergessen, welchen schönen und alles in allem lebenswerten Erdteil wir bewohnen?
Ich liebe diesen Kontinent so. Für mich ist dieses Europa ein unerschöpflicher Fundus von Landschaften, von Städten, von Kunst, von neuen Verkehrsmitteln. Es ist ein herrlicher Kontinent.
Eine Liebeserklärung, ohne Verweis auf die bittere Vergangenheit und ohne Versprechen für eine glückliche Zukunft, ohne Reden von wirtschaftlichen Notwendigkeiten und politischen Problemen. Nur ein Schriftsteller wie Erich Löst konnte zum 50. Jahrestag der römischen Verträge einen solchen Glückwunsch für das vereinigte Europa formulieren. Während Politiker, Historiker und Publizisten das Erreichte analysierten, vor Krisen warnten und die Gemeinsamkeiten beschworen, schon damals. Die goldenen Zeiten des Willens zur europäischen Einheit schienen so lang vorbei. Doch schon aus Anlass der Unterzeichnung der Verträge 1957 hatte Bundeskanzler Konrad Adenauer gesagt:
Noch vor kurzem erschien die Einigung, die wir jetzt vertraglich festlegen, vielen nicht wahrscheinlich. Nach dem großen Anfang schien vielfach der Wille, Europa zu schaffen, zu erlahmen.
Die am 25. März 1957 unterzeichneten römischen Verträge, nämlich der Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG und der Vertrag über die Europäische Atomgemeinschaft Euratom, die seither als Gründungsdokumente des Vereinigten Europa gefeiert werden, diese Verträge waren das Ergebnis eines hart verhandelten Interessensausgleichs, entstanden überdies als Verlegenheitslösung nach einer europäischen Krise. Der große Anfang, auf den Adenauer in seiner Rede verweist, lag nur wenige Jahre zurück. 1950 hatte der damalige französische Außenminister Robert Schuman vorgeschlagen, eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu bilden. Die gemeinsame Verwaltung der Schwerindustrien sollte den Frieden zwischen Frankreich und Deutschland dauerhaft sichern. Frankreich würde auch nach der unmittelbaren Nachkriegszeit die Kontrolle über die deutsche Kohle- und Stahlproduktion behalten. Für die junge Bundesrepublik bedeutete der Vorschlag 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Chance zur Rückkehr in die internationale Staatengemeinschaft auf gleichberechtigter Basis. Der Leiter der französischen Planungsbehörde Jean Monnet hatte den Plan ausgearbeitet. Die Benelux-Staaten Belgien, Luxemburg und die Niederlande sowie Italien schlossen sich an. Im April 1951 wird der Vertrag über die Montanunion, wie sie in Deutschland heißt, unterzeichnet. Ein gutes Jahr später tritt er in Kraft. Doch die Ziele der Gründerväter waren von Anfang an weitergesteckt, wie Robert Schumann deutlich machte.
Indem wir die Basisproduktion vergemeinschaften und eine neue hohe Behörde einrichten, deren Entscheidungen für Frankreich, Deutschland und die anderen teilnehmenden Länder bindend sein werden, bildet dieser Vorschlag den Grundstein einer europäischen Föderation, die für die Bewahrung des Friedens unerlässlich ist.
Une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix.
Der nächste Schritt zu einer stärkeren Integration Europas sollte eine europäische Verteidigungsgemeinschaft sein, die jedoch am Veto der französischen Nationalversammlung 1954 scheiterte. Um den damit erst einmal blockierten europäischen Einigungsprozess wieder in Gang zu bringen, entschied man sich zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet voranzugehen, eben in Richtung einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Damit entsteht auf allen wesentlichen Gebieten des sozialen und wirtschaftlichen Lebens und auf dem zukunftsreichsten Gebiet der menschlichen Entwicklung, dem Atomgebiet, über die bloße Zusammenarbeit hinaus ein echter europäischer Zusammenschluss.
22 Monate lang wurde verhandelt. Frankreich war vor allem interessiert am gemeinsamen Aufbruch ins Atomzeitalter. Deutschland suchte den größeren europäischen Binnenmarkt für seine Industrie. In beiden Ländern gab es aber auch innenpolitische Widerstände. Am Ende überwogen die übergeordneten politischen Gründe für einen Zusammenschluss die Bedenken der Fachpolitiker. Doch der schwierige Interessensausgleich schlug sich in den Vertragstexten nieder. 248 Artikel umfasst allein der Vertrag über die Europäische Wirtschaftsunion.
Die Verträge sind umfangreich und verwickelt. Die Fülle der modernen wirtschaftlichen, technischen Probleme hat das notwendig gemacht. Nicht alle Einzelheiten dieser umfangreichen Regelung, über die sich 6 Staaten einigen mussten, haben überall einstimmigen Beifall gefunden.
Aber, so meinte Adenauer, über die Einzelheiten dürfe der erreichte Fortschritt nicht übersehen werden. Kern des EWG-Vertrages ist eine Zollunion. Die 6 Unterzeichnerstaaten beschließen, schrittweise Zölle abzuschaffen und eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber Drittländern zu verfolgen. Sie beschließen die Einführung einer gemeinsamen Politik für Landwirtschaft und Verkehr. Sie beschließen gemeinsame Wettbewerbsregeln, die Schaffung eines Sozialfonds für Arbeitnehmer und die Angleichung von Rechtsvorschriften, soweit dies für das Funktionieren des gemeinsamen Marktes erforderlich ist. Die Organe von EWG wie Euratom folgen der Struktur, die schon für die Montanunion entwickelt wurde. Neben dem entscheidenden Ministerrat gibt es die Parlamentarierversammlung, aus der das Europaparlament wurde, sowie eine Kommission, deren Mitglieder von den Mitgliedstaaten entsandt, aber der übernationalen Unparteilichkeit verpflichtet sind. Das ist bis heute die Architektur der Europäischen Union. Die Präambel des EWG-Vertrages schließlich verweist auf das Ziel eines immer engeren Zusammenschlusses der europäischen Völker. Konrad Adenauer:
Nur ein immer fester Zusammenhalt unserer 6 Staaten gewährleistet uns allen die Sicherung unserer freiheitlichen Entwicklung und unseres sozialen Fortschritts.
Stillstand, so fürchtete nicht nur Adenauer, könnte Rückschritt bedeuten und die Gefährdung des Erreichten. Es ist dieser Glaube an die Notwendigkeit eines immer festeren Zusammenschlusses der europäischen Länder, der den römischen Verträgen zugrunde liegt und der die europäischen Politiker auch in den folgenden Jahrzehnten antrieb, weiterzubauen am europäischen Gemeinschaftswerk.
Ulrike Bosse über die römischen Verträge und die weitere Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union bis heute. 100 Jahre russische Revolution. Dieses Jubiläum steht uns in diesem Jahr bevor. Gemeint ist in der Regel die Oktoberrevolution, also die Machtübernahme durch Lenin und seine bolschewistische Partei. Vergessen wird häufig, dass es vorher, im Frühjahr 1917, auch schon eine Revolution gab, die Februarrevolution. Nach dem westlichen Kalender fand sie im März statt. Der russische Zar Nikolaus bzw. Nikolai II. Wurde schon im Frühjahr gestürzt. Schon damals also endete die jahrhundertelange Tradition der Romanow-Dynastie. Eine Tradition, die manche im heutigen Russland wieder mit Sympathie betrachten, Das erklärt auch einen heftigen Streit um einen Film über den letzten Zaren bzw. über eine Affäre, die er hatte, bevor er Zar wurde. Sabine Stöhr aus dem Studio Moskau über den letzten Zaren und über dessen Sturz und über die Meinung der heutigen Russen dazu.
Vor kurzem wurde die Zeit um Nikolai II. Wieder lebendig. In dem Film Matilda erzählt der russische Regisseur Uchitil die Geschichte der Prima-Ballerina Matilda Ksyschinskaya, eine Schönheit und Verführerin. Im Film geht es um ihre heiße Affäre mit dem jungen Zarenanwärter Nikolai. Das geht nicht ohne Bettszenen. Genau deswegen aber wurde der ursprünglich für den 23. Februar geplante Filmstart in Russland jetzt verschoben. Die Kirche und die religiöse Öffentlichkeit hatten protestiert. Der Film beleidige die Gefühle der Gläubigen, hieß es. Denn die Zarenfamilie ist eng mit der Orthodoxie verbunden. Liebschaften? Unvorstellbar. Dabei will der Regisseur nur zeigen, welche Bedeutung der Zar und seine Entscheidung gegen die Tänzerin für die Geschichte Russlands hatte, sagte er. Ich denke, damals hing seltsamerweise direkt von dieser kleinen Balletttänzerin und davon, ob sich der zukünftige Zar zu ihr bekennt und damit auf den Thron verzichtet, das Schicksal des Landes ab. Damals hat sich die weitere Geschichte Russlands entschieden. Nicht ausgeschlossen, dass der Film Matilda jetzt ganz von der Bildfläche verschwindet. Für die Kulturszene in Russland ein Skandal. Künstler sprechen von Zensur. Zum Beispiel der Dokumentarfilmmacher Raman Liberov. Jeder Versuch, die Kunst zu kontrollieren, auch in Sachen Kino, ist Barbarei und gesetzeswidrig. Das ist ein Beispiel von religiösem Extremismus. Der Einfluss der Kirche wird tatsächlich immer stärker und die Verherrlichung von Autokratie nimmt zu. In Umfragen stehen Stalin und Putin bei den Russen im Moment höher im Kurs als Chruschtschow, Brezhnev und Gorbatschow. Zar Nikolai II. War ein bekennender Autokrat. Die Verfassung und die Vertretung des Volkes begrenzte die Herrschaft des Zaren kaum. Er soll den falschen Leuten vertraut haben, ohne zu wissen, wie man alle Interessensgruppen in die Politik mit einbezieht. Insgesamt ohne Strategie. Die Schlussfolgerung der Historikerin Tamara Eidelmann: Er hatte damit niemanden, der auf seiner Seite im Kampf gegen seine Widersacher gestanden hätte. Nikolai II. Regierte um die Jahrhundertwende, 23 Jahre lang, von 1894 bis 1917. Die Zarenfamilie lebte zurückgezogen von der Außenwelt bei St. Petersburg, damals noch Petrograd. Behütet, stark gläubig und in ihrer eigenen Welt. Um sie herum der russisch-japanische Krieg und dann der Erste Weltkrieg. Der brachte für Russland mehrere Misserfolge. Zudem blieben viele dringende politische und gesellschaftliche Probleme der Zeit ungelöst. Irgendwann brach die Versorgung zusammen, das Volk hatte Hunger. Die Lage spitzte sich zu, als es dann hieß, es gibt kein Brot mehr, erklärt die Historikerin Tamara Eidelmann. Die Frauen, die stundenlang Schlange stehen mussten, demolierten zunächst die Brotläden und gingen dann auf die Straße. Die Männer schlossen sich an. Im Laufe von wenigen Tagen ging die ganze Stadt auf die Straße. Der wichtigste Moment war der Zar, der sich gerade in seinem Stabquartier in Mogiljow befand. Er verstand überhaupt nicht, was passierte. Er setzte Soldaten ein. Die weigerten sich aber zu schießen und stellten sich auf die Seite der Aufständischen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es gab weitere Streiks und Demonstrationen. Ab dem 23. Februar 1917 nahm die Februarrevolution ihren Lauf. Russland folgte damals noch dem alten julianischen Kalender. Nach dem modernen, gregorianischen, war das der 8. März. Eine Revolution gegen die Regentschaft des Zaren. Auch in Moskau brechen Aufstände aus. Und bald fordern nicht nur Vertreter der Armee den Zaren auf, abzudanken. Zwei Tage später gab Nikolai II. Dem Druck nach. Im Herbst ergriffen die Bolschewisten in Petrograd die Macht mit Wladimir Lenin. Das war dann die Oktoberrevolution und es entstand die sozialistische Sowjetrepublik. Im Sommer darauf haben die Bolschewiken den Zaren und seine Familie erschossen. Deren Überreste wurden erst 70 Jahre später gefunden und Anfang der 90er würdig in der Festungskirche in St. Petersburg bestattet. All diese Umbrüche sind jetzt 100 Jahre her. Nikolai II. Wurde zu einer zentralen Figur in der Geschichte Russlands. Seine Ermordung steht für den Zusammenbruch der Monarchie. Die orthodoxe Kirche hatte die Zarenfamilie im Jahr 2000 heilig gesprochen. Mehr als die Hälfte der Russen weiß aber gar nichts von der Revolution im Februar. Die Russen kennen meist nur die Oktoberrevolution, so eine aktuelle Umfrage. Und diese Moskauer schauen ganz unterschiedlich auf die umbrechenden Ereignisse. Ein Mann sagt sogar, Der Tag widere ihn an. Das ist einfach unglaublich, wie das Volk leiden musste, wie die Monarchie zerstört wurde. Unser Volk braucht einen Zaren. Es ist sonst unkontrollierbar. Die Kommunisten haben das Volk einfach seinem Schicksal überlassen. Und heute regieren uns Leute ohne Moral. Ganz anders diese Frau Mitte 30. Na, es hätte schlimmer kommen können, wenn es die Revolution nicht gegeben hätte. Dann hätte das Volk weiter in Kellern gelebt und für den Zaren und seine Familie geackert. Und dieser Mann im Trainingsanzug sieht die nächste Revolution schon kommen. Alles kann sich natürlich wiederholen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Zukunft unklar ist, wo die Vergangenheit unklar ist, wo heute und morgen unklar bleiben. Morgen schon kann sich 1917 wiederholen. Aber ich hoffe, dass unser großartiger Herrscher Putin, unser großartiger Präsident, das nicht zulassen wird. Die Äußerungen des Moskauer Priesters Wladimir Wigiljanski zeigt nicht nur die Haltung der Orthodoxie zum Revolutionsjahr, sondern auch die des Kreml. Was damals im Februar 1917 in Russland geschah, erklärt auch das, was sich heute in anderen Ländern der Welt, zum Beispiel in Europa, in Deutschland, in den USA, abspielt. Das ist dieselbe Methode. Diese Zerstörung der Gesellschaft, Zerspaltung und Zerteilung der Menschen zu Freunden und Feinden, zu eigenen und zu Fremden. Revolution gleich Unruhe. Nichts fürchtet der Kreml mehr und hält sich daher mit Feierlichkeiten zum Revolutionsjahr zurück. Andererseits sieht sich der russische Präsident Wladimir Putin als Nachfolger der Erfolge des Sowjetregimes. Damit steckt die russische Führung in der Klemme. Das Staatsfernsehen zeigt bisher nur ein paar Dokumentationen. Darin wurde der Zar Opfer der Umstände, die politischen Missstände werden nicht erwähnt. Die Kirche spricht außerdem davon, dass mit dem Umsturz damals auch die orthodoxe Zivilisation zusammenbrach. Das unterstreicht sie auch in ihren Ausstellungen und präsentiert sich dort zusammen auf Fotos mit der Zarenfamilie als Hort der Stabilität und Sicherheit. Projekte, die von den politischen Hintergründen des Umsturzes erzählen, werden vor allem online veröffentlicht. Unterdessen wünschen sich andere endlich eine Aufarbeitung der geschichtlichen Ereignisse. Nicht nur die der Revolution und Umstürze vor 100 Jahren, sondern auch die der Sowjetzeit. Der Dokumentarfilmmacher Roman Liberov zum Beispiel sagt, die Frage der Revolution gehört zu den Fragen, die uns immer noch aufregen, gerade weil wir damit noch nicht zurechtkommen. Die Geschichte wurde in den letzten 100 Jahren von unterschiedlichen Interessensgruppen zu eigenen Zwecken missbraucht. Mit der Aufarbeitung würde die Geschichte eine klare Bewertung bekommen, so die Hoffnung des Filmemachers. Solange die Machthaber sich aber immer wieder einmischten, sagt er, wie in den Filmstart von Mathilda, ließen sie die Gesellschaft nicht erwachsen werden.
Sabine Stöhr über den Sturz des letzten Zaren vor 100 Jahren und über die heutigen Diskussionen in Russland über dieses Thema. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Koh-i-Noor heißt das gute Stück. Übersetzt Berg des Lichts. Man kann diesen berühmten Diamanten auch besichtigen im Tower zu London. Er ist Teil der britischen Kronjuwelen. Aber gehört er dort wirklich hin? Nein, sagen viele Inder, sagen auch viele Pakistaner und sagen auch manche Perser und Afghanen. Sie ahnen es schon, das faszinierende Objekt hat im Lauf der Geschichte so oft den Besitzer gewechselt, dass man sozusagen mit dem Stein in der Hand einen Großteil der Geschichte Asiens erzählen kann. Und, wie es sich gehört, es liegt sogar ein Fluch auf dem Koh-i-Noor. Jürgen Webermann erzählt dessen Geschichte und hat zunächst mal einen Mann getroffen, der den Diamanten seit Jahren von der Queen zurückfordert.
Lahore in Pakistan, inmitten von Hochhäusern, dem Chaos einer südasiatischen Millionenstadt, empfängt Iqbal Joffrey in einer kleinen Oase, in einem alten Bungalow mit großem Garten, der vollgestellt ist mit Relikten aus längst vergangenen Zeiten. Joffrey ist 77 Jahre alt und eigentlich ein moderner Künstler. Er hat in der Tate Gallery in London ausgestellt. Sogar die Queen ist zu einer seiner Vernissagen gekommen. Und wie Elisabeth II. Hat auch Joffrey britische Premierminister kommen und gehen sehen. Die meisten hat er in seiner Heimat Pakistan getroffen. Aber Joffrey ist auch Rechtsanwalt. Und vor dem Hohen Gericht in Lahore kämpft er derzeit einen, wie er findet, Kampf ums nationale historische Erbe. Es geht um einen Diamanten, der nicht nur in Südasien längst eine Legende ist. Es geht um den Koh-i-Noor.
This diamond
Dieser Diamant wurde von den Briten, von der britischen Ostindien-Kompanie, gewaltsam genommen. Einer Firma. Wenn eine Firma so etwas in Deutschland tun würde, man würde es als Terror bezeichnen oder Verrat. Die Leute, die den Stein aus Lahore geraubt haben, sollten nachträglich verurteilt werden. Und zwar vom Hohen Gericht hier in Lahore.
Court to prosecute is the Lahore High Court.
Geoffrey hatte vor knapp einem Jahr am Gericht eine Petition eingereicht. Er will, dass das Gericht die britische Königin auffordert, den Koh-i-Noor an Pakistan zurückzugeben. Seit 50 Jahren kämpft Geoffrey inzwischen um den Diamanten. Er hat nach eigenen Angaben 786 Briefe an die pakistanischen Behörden und an die britische Königin geschrieben.
I received two letters in detail from the Queen.
Zweimal hat die Königin geantwortet. Das war in den 60er Jahren. Jetzt hat sie wahrscheinlich zu viel zu tun und keine Zeit mehr zu antworten. Damals schrieb sie, dass sie sich noch sehr gut daran erinnern könne, dass wir uns auf einer Ausstellungseröffnung getroffen haben. Das fand ich erstaunlich. Aber in der Sache ist Geoffrey nicht weitergekommen. Kein Wort der Königin zum Koh-i-Noor. Der Anwalt aus Lahore ist ohnehin nicht allein in seinem Kampf. Auch indische Aktivisten reklamieren den Diamanten für ihr Land vor dem obersten Gericht in Neu-Delhi. Der Stein ist Stoff für Talkshows, für Bollywood-Thriller und sogar für Extremisten. Die Taliban in Afghanistan forderten während ihrer Herrschaft Ende der 90er Jahre Großbritannien auf, den Koh-i-Noor nach Kabul zurückzuschicken. Wem also gehört der Koh-i-Noor, jener Stein, der jetzt Teil der britischen Kronjuwelen ist? Wir können nur grob schätzen, woher der Koh-i-Noor kam. Aus der Golconda-Mine wahrscheinlich in Südindien. Das war die einzige Quelle für Diamanten, bevor andere in Südafrika und Südamerika entdeckt wurden. William Dalrymple ist einer der bedeutendsten Historiker Südasiens. Seine Bücher über die Mogulherrscher in Indien oder den Aufstand gegen die Briten im 19. Jahrhundert sind Bestseller. Er war der Erste, der sowohl südasiatische als auch britische Quellen ausgewertet hat.
So, I've spent 6 months.
Ich habe jetzt 6 Monate lang über den Koh-i-Noor recherchiert und je mehr ich forsche, desto unklarer wird das Bild. Was dagegen sicher ist, ist, dass es viele Mythen rund um den Stein gibt. Aber die Fakten zu finden, das ist wirklich schwierig. Der Koh-i-Noor war wahrscheinlich einer von mehreren Diamanten, die im 15. Jahrhundert in Südindien gefunden wurden. Sie landeten schließlich in den Händen muslimischer Eroberer, der Mogul-Herrscher, die weite Teile Indiens, das heutige Pakistan und das heutige Afghanistan unter ihrer Kontrolle hatten. Ihr Reich war damals eine wahre Supermacht. Ihren unfassbaren Reichtum stellten sie dar im Pfauenthron, einem aus Rubinsteinen und Diamanten bestückten Kunstwerk. Aber 1739 griff eine hochgerüstete persische Armee das Mogulreich an und drang bis nach Delhi vor.
And it's this shock defeat.
Die Niederlage war ein Schock für die Mogulherrscher. Es gab Massaker und am Ende verließ ein riesiger Karawan Delhi, voll beladen mit all dem Reichtum, den die Mogulherrscher in 200 Jahren angesammelt hatten. Es war der größte Jackpot der damaligen Zeit.
Generations of wealth changed hands in a few seconds.
Die Perser schafften auch den Pfauenthron in den heutigen Iran. Was sie womöglich nicht wussten, auf dem Koh-i-Noor soll ein Fluch liegen. Angeblich besagen alte religiöse Schriften, dass jedem männlichen Träger dieses Diamanten ein übles Schicksal vorbestimmt ist. Nadir Schah, der persische Plünderer von Delhi, wurde 12 Jahre nach seinem Feldzug ermordet. Nadirs Frau überlebte, beschützt von einem General Ahmad Shah Durrani. Sie gab Ahmad zum Dank den Koh-i-Noor, den sie aus dem Thron gerettet hatte. Ahmad zog ostwärts in seine Heimat Kandahar. Er begründete dort das heutige Afghanistan, das auch Pakistan und Kaschmir umfasste. Später fraß der Krebs sein halbes Gesicht weg. Seinen Nachfahren ging es nicht viel besser. Sein Sohn konnte die Macht so gerade gegen Aufständische verteidigen. Einem der Enkel wurden nach einem Putsch die Augen ausgestochen. Er konnte den Stein gerade noch rechtzeitig verstecken. Der Koh-i-Noor landete wohl durch einen Zufall auf dem Schreibtisch eines Mullahs als Briefbeschwerer. Der Geistliche hatte offenbar keine Ahnung vom Koh-i-Noor. Nach 5 Jahren holte sich Schah Shuja, ein anderer Enkel des afghanischen Reichsgründers, den Diamanten wieder. Aber während sein Großvater Ahmad ein Held für viele Afghanen ist, ist Shuja als das Gegenteil in die Geschichte eingegangen. Shujas Idee, Anfang des 19. Jahrhunderts mit Hilfe der Briten den Thron in Kabul zu halten, ging nicht auf. Eine Allianz afghanischer Stämme verjagte den Emir und später auch die Briten. Shuja landete im Exil in Lahore, damals Hauptstadt des Königreichs Punjab. De facto stand er dort unter Hausarrest. Der Grund, der Maharaja in Punjab, Ranjit Singh, wollte den Koh-i-Noor, den Shuja aus Kabul herausgeschmuggelt hatte. Einigen Quellen zufolge ließ Ranjit Singh Shujas Sohn so lange foltern, bis der Emir den Stein herausgab. Ranjit Singh erlag später einem Schlaganfall. Sein erst 10 Jahre alter Enkel Dilip musste laut William Dalrymple 1849 hilflos mit ansehen, wie die britische Ostindien-Kompanie den Punjab eroberte. Die Briten hatten bereits eine Obsession für den Stein, als Ranjit Singh noch im Amt war. Als sich die Gelegenheit ergab, nahmen sich die Briten den Koh-i-Noor. Sie zwangen Dilip, ihn herauszugeben. Aber bedenken Sie, die Ostindien-Kompanie war nichts anderes als ein globaler Konzern, so wie Google oder die Lufthansa oder Siemens. Eine Art Google mit einer eigenen Armee. Den Stein nahmen sie aber im Namen der Königin. Die Briten stellten die Übergabe des Diamanten als eine Art Geschenk an die Kolonisatoren dar und schafften den Koh-i-Noor nach London. Und jetzt kam die Legende vom Fluch erst richtig in Fahrt.
It goes on a ship to London and cholera breaks out on the ship, the Madeira.
Auf dem Schiff, das den Koh-i-Noor nach London bringen sollte, brach die Cholera aus. Fast alle Besatzungsmitglieder starben. Der Kapitän des Schiffes wollte in Mauritius einen Nothalt einlegen. Aber dort wurde das Schiff beschossen. Irgendwie schaffte es die Reise dann doch noch bis nach Portsmouth in England. Die Briten waren immerhin weise genug, dem Fluch des Koh-i-Noor zu glauben. Trägerinnen des Steins waren nur noch Frauen, Königin Victoria und anschließend die Ehefrauen der Könige, zum Schluss die Mutter von Elisabeth II. Nach dem Tod der Queen Mum blinzelte der Koh-i-Noor bisher zum letzten Mal vor den Augen der Weltöffentlichkeit auf ihrem Sarg.
Well, those who believe the Koh-i-Noor should be returned, Rakesh Sinha, Professor.
It's hard to believe the Koh-i-Noor diamond has become not just a prominent subject of discussion.
Doch der Streit darum, wem der Koh-i-Noor gehört, geht weiter. Nur aus Afghanistan wurden nach dem Sturz der Taliban die Forderungen leiser. Und so gehört es schon fast zu einem Ritual, dass britische Premierminister vor allem auf ihren Indienbesuchen den Standpunkt ihres Landes erklären müssen. Danach soll der Koh-i-Noor in London bleiben. William Dalrymple sieht dafür auch gute Gründe, die aber rein pragmatisch sind. Der Koh-i-Noor habe so oft den Besitzer gewechselt, dass er nun der ganzen Menschheit und in ein gutes, gepflegtes und gesichertes Museum gehöre. Der Tower in London sei deshalb auch im Vergleich zu indischen oder pakistanischen Museen ein durchaus geeigneter Ort.
Der Tower zu London als sicherer Aufbewahrungsort für den berühmten Koh-i-Noor, ob das die Diamantenaktivisten in Pakistan und Indien überzeugen wird? Das war unser Korrespondent Jürgen Webermann aus Neu-Delhi. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.